Der Fokus dieser Jahrestagung, 50 Jahre Ankerbestock vom Eigensinn der Migration, hatte ursprünglich mit unserem Versuch zu tun, die Geschichte eines Steuerungs in Irrtums zu ergründen. Vor einigen Jahren, als wir mit dem Namen anfingen, wussten wir allerdings noch nicht, dass wir uns hierbei mit der Genealogie unserer Gegenwart auseinandersetzen. Denn der andere Bestock steht nicht nur für einen feldgeschlagenen migrationspolitischen Steuerungsansatz. Einer unter vielen, wie Rotation, Globalplafonierung, rückkehrorientierte Integration, Zuzugssperre, Herabsetzung des Zuzugsalters, Streichung der Kindergelder, Wohnortzuweisung, Rückkehrprämie. Der andere Stock und mit ihm das beabsichtigte Ende der Gastarbeit steht auch für einen Kulminationspunkt einer migrationsrestriktiven Wende, mit der wir auch heute zu tun haben, die allerdings mit Deutschland zu tun haben, der neigt dazu, andere Stock mit Deutschland exklusiv in Verbindung zu bringen, sondern mit der Organisierung der Migrationspolitik und auch mit der damit verbundenen Effekte der Dekolonialisierung in Europa. Denn die Anwesenheit einer großen Anzahl Zuwanderinnen aus den Kolonien galt nämlich auf europäischer Ebene als zentraler Stolperstein bei der Integration Großbritanniens in die europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Bei den Verhandlungen um seinen Beitritt willigte Großbritannien 1971 ein, dem Beitrittsvertrag eine Erklärung beizulegen, die den Begriff britische Staatsangehörige genauer definieren musste. Das Problem bestand darin, dass der Bundesnationalitätsakt von 1948 die Bevölkerung einiger Kolonien mit denen Großbritanniens gleichgestellt hat. Folglich zählen diese Einwohnerinnen bei beiden zum europäischen Wirtschaftsraum und zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von der vollen Arbeitnehmerinnenfreizügigkeit profitiert. Das wollte man nicht. Nach langen Verhandlungen wurden schließlich die Kompromisslinie gefunden, dass nur diejenigen von der Freizügigkeit profitieren sollten, die in Großbritannien ein unwiderrufliches Niederlassungsrecht hatten, das heißt britische Natives. Vorbilder für den Ausschuss kolonialer Subjekte im Kontext der europäischen Integration und im Kontext dessen, was kommen wird, nämlich anderes Stock europaweit. Vorbilder also für den Ausschuss kolonialer Subjekte aus der Freizügigkeitsregelung der EWG gab es bereits in der Aushandlung der Römsverträge im Jahr 1958. Die algerischen Bewohnerinnen des damals noch französischen Algeriens und der übersetzten Departement Frankreichs wurden von der Bestimmung über die Freizügigkeit ganz einfach ausgeschlossen. Heute nennen wir es systemischen Rassismus. Die Tatsache, so die Delegierten der deutschen Delegation im März 1957, dass diese Bestimmung also auch diejenigen Bewohnerinnen dieser Gebiete betraf, die die französische Staatsangehörigkeit besaßen, sei, ich zitiere, dabei ganz gleichgültig. Deutsche Ministerialbeamte wussten somit sehr genau, dass es bei diesem Ausschuss im Kern um die Durchsetzung einer Exklusion ging. Und das ist die Vorgeschichte des Anwerbestoffs auf europäischer Ebene, die de jure keinesfalls, ich zitiere original, Merkmale der Rasse als Begründungskriterien heranziehen dürfte. Das ist die Vorgeschichte der europäischen Einwanderungsgesellschaft, das ist die Vorgeschichte des Anwerbestoffs in Deutschland. 1961 wurde die Freizügigkeit der französischen Staatsbürgerinnen an dieser Herkunft abermals aus den Verhandlungen ausgeklammert. Sie kam jedoch erneut auf die Tagesordnung, und zwar wegen der umfangreichen Angaben algerischer Arbeiterinnen durch die französische Wirtschaft im Jahre 1970. Wie schon bei der Diskussion über den Ausschluss der Algerinnen aus der Freizügigkeit, waren bei den Debatten im
Vorfeld der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Beitritts Großbritanniens erneut die deutschen Ministerialbeamten besonders penibel darauf bedacht, dass der rassistische Charakter der Ausschlusskriterien auf keinen Fall offenkundig werden dürfte. Leider gibt es die Archive dazu und Kolleginnen dazu haben extrem viel gearbeitet. Wir verdanken denen sehr viel. So meldete die deutsche Botschaft in London im April 1972, dass man eine, ich zitiere, Einwanderungswelle von 1 Million Britinnen und Briten, darunter 250 Farbige im Original, ne? Allein in den kommenden 2 Jahren, 250.000 Farbige, allein in den kommenden 2 Jahren erwarten würden. Während sich das zuständige Länderreferat im Auswärtigen Amt dieser Einschätzung anschloss, wies die für Europa zuständige Abteilung darauf hin, und das ist sehr interessant, ich zitiere, dass man sich aus grundsätzlichen Erwägungen, insbesondere bezüglich der Hautfarbe, nicht dem Verdacht der Vertrauensuntreue aussetzen wolle. Anwerbestopp, Remigration, Suspension waren staatliche Steuerungsinstrumente und Steuerungskonzepte, die heute synonym für Narrative eines Rechtsrucks zweckentfremdet werden. Nimmt man oder Frau denn laut Beschluss des Verwaltungsgerichtes Meiningen, das muss ich betonen, damit ich nicht angezeigt werde, nimmt man also den rechtens als Faschisten zu bezeichneten Björn Höcke beim Wort, würde eine Regierung der AfD die Entrechtung, ich zitiere, von 100.000 Migrantinnen herbeiführen. Der Faschist Höcke spricht offen und unverfroren von einem, ich zitiere, es ist sauerhaft, von einem groß angelegten Remigrationsprojekt, bei dem sich eine wohltemperierte Grausamkeit nicht vermeiden ließe. Zitat Ende. Um Migranten von den, ich zitiere wieder, immensen Verstößen gegen ihre Menschenrechte zu bewahren, schmeckt bitte diesen Satz, um Migranten von den immensen Verstößen, ich zitiere, gegen ihre Menschenrechte zu bewahren, so der AfD-Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag im Jahre 2021, müsse man die relevanten Migrationsrouten nach Europa wirkungsvoll schließen und alle Betroffenen ausnahmslos abschieben. Originalstaat. Punkt. Positionen, die es bislang kaum über den rechten Rand hinausgeschafft haben, scheinen sich nun in der bürgerlichen Mitte zu verfestigen. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU, Bundestagsfraktion, Thorsten Frey, forderte jüngst im Sommer die Abschaffung, und das ist ein erster Tabubruch, die Abschaffung des individuellen Asylrechts. Diese solle durch eine Kontingentlösung ersetzt werden. Wir haben das erfolgreich relativiert als Rat für Migration. Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen schlägt kein anderer als der Jens Spahn sogar vor, dass man mal darüber nachdenken solle, ob die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention noch zeitgemäß seien. Dass eine solche Forderung, die Abschaffung von Artikel 16a Grundgesetz sowie und vor allem der Austritt aller europäischen Staaten aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention erfordern würde, lassen Thomas Frey und Jens Spahn genauso im Opaken wie die Tatsache, dass gerade diese Forderung bis vor kurzem vom nationalradikalen Rechtspopulisten wie etwa der Dänischen Volkspartei den wahren Finnen, den Schwedendemokraten, der niederländischen Freiheitspartei und der FPÖ formuliert wurden. Gestern, Markus Söder hat sogar einen neuen Vorschlag gemacht. Markus Söder findet, dass wir sogar darüber nachdenken sollen, das ist das neue Narrativ, wir machen uns offen zum Nachdenken, welche verfassungsrechtlichen Möglichkeiten es geben könnte, um auch Menschen an der Grenze zurückweisen zu können, die ein Grundrecht auf Asyl hätten. Es ist die Abschaffung des Diskriminierungs- und des Reformverbots. Es ist der Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Damit nicht genug. Auch ein unbekannter FDP-Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt, ich brauche ihn nicht zu erwähnen, hat uns aber vor kurzem dazu aufgefordert, darüber auch nachzudenken, und das attackiert in der Tat auch die Migrantenerinnerungsarchive, darüber nachzudenken, Nicht-EU-Ausländerinnen, ich zitiere, keine Mitbestimmung in Parteien und anderen Gremien, keine Versammlungsfreiheit mehr zu gewähren. Aber auch mein Nachbar Wolfgang Kubicki, er ist nicht mein Nachbar, ne? Ich wohne im Ghetto-Teil von Kiel, direkt gegenüber. Aber irgendwie doch. Also auf jeden Fall, Wolfgang Kubicki geht noch einen Schritt weiter und fordert, dass es in Städten keinen Ausländer, er redet von keinen Ausländerinnenanteil von mehr als 25% mehr geben soll. Er hält es sogar für diskutabel, ich zitiere, über sozialrechtliche Mitwirkungspflichten darauf hinzuwirken, dass ein zumutbarer Wohnsitz auch angenommen wird, das ist verfassungswidrig. Die Vorlage dafür lieferte eines der umstrittensten Konzepte Dänemarks, die sogenannten Ghettoplanen. Es handelt sich um eine Liste, auf der dänische Staat seit mehreren Jahren erfasst, in welchen Gebieten zu viele Zuwanderinnen leben. Das hatten wir auch in der kurz vor dem Anwerbestopp für die Vorbereitung der Zuzugssperre. Aber nicht hier, nicht jetzt. Im vergangenen Jahr hat die Regierung beschlossen, solche Gebiete aktiv, wie sie nennen, umzugestalten. Bis 2030 soll es im ganzen Land kein einziges Viertel mehr geben, in dem mehrheitlich Zuwanderinnen leben. Es ist Regierungserklärung der dänischen Sozialdemokraten. Notfalls sollen die Ghetto-Bewohnerinnen, so werden sie auch bezeichnet offiziell, durch den Entzug der Sozialhilfe dazu gebracht werden, ihre Wohnorte zu verlassen. Ich brauche euch nicht zu erinnern, dass wir auch solche Debatte kurz und nach dem Anwerbestopp auch in Deutschland hatten. Aber auch die ÖVP-FPÖ-Regierungskoalition von Ex-Kanzler Kurz war Vorreiter dieser Hostile Environment Politik. Bei der Reform der Mindestsicherung, die österreichische Version der Sozialhilfe 2018, gelang es der ÖVP-FPÖ-Regierungskoalition, die volle Auszahlung der Grundsicherung an Sprachkenntnissen zu knüpfen sowie an einem Pflichtschulabschluss. Damit beabsichtigt war die Unterstützung pro Kind ab einer bestimmten Familiengröße dezisiv abzusenken. Ein konkretes Gesetzgebungsvorhaben wird soeben, heute glaube ich, in den Bundesrat eingebracht. Es handelt sich um das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz. Am 1.12.2023 soll es in erster Lesung im Bundestag beraten werden, gemeinsam mit dem Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, interessanterweise. Beides zielt auf die Umsetzung der Ankündigung des Bundeskanzlers, nun im großen Stile abschieben zu lassen. Zu diesem Zweck sieht der Gesetzentwurf weitreichende Eingriffe in die Privatsphäre von Geflüchteten vor, sowie die Ausweitung von Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam. Aber es wird noch schlimmer. Auch die berühmt-berüchtigte Ministerpräsidentinnenkonferenz vom letzten Monat konnte sich im November auf weitreichende migrationspolitische restriktive Vorhaben einigen. Nämlich, die Bundesregierung will ernsthaft nun die Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten prüfen lassen. Das Albanien-Projekt rückt vor. Diese Entscheidung erging allerdings noch vor der, Gott sei Dank, abgelehnten englischen Verfassungsgericht Großbritanniens, vor der Entscheidung des britischen Supremcats zum Ruanda-Plan. Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes sollen nun in Form einer Bezahlkarte gehen, das hatten wir auch. Der Bezug von Bürgerinnengeldern ist erst nach 3 Jahren statt wie bisher nach 18 Monaten möglich. Was hier ansteht, ist eine restriktive Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Opfer des Terroristenmassakers in Israel, diese Massengewalt gegen israelische Bürgerinnen ist Gewalt gegen Judinnen und Juden, weil sie Juden sind und als solche und unmissverständlich antisemitisch. Der Antisemitismus konfrontiert auch die normativen Grundlagen der Postmigrantengesellschaft. Ihr Vermögen, die Konflikte der Mehrfachzugehörigkeit und Mehrfachdiskriminierung inklusiv zu gestalten. Die aktuellen Konflikte bringen disparate, erinnerungspolitisch gestützte Betroffenheit akut zum Vorschein. Es entstehen Betroffenheit, die den ethischen Anspruch auf Empathie und Versöhnung mit einer Politik der Feindschaft kompensieren. Die postmigrantische Gesellschaft ist verwundet. Sie ist verwundet, weil jüdisches Leben in Deutschland wieder in Gefahr ist. Es wurden Synagogen angegriffen und Wohnhäuser, in denen jüdische Personen leben, wurden mit einem Davidstern markiert. Die postmigrantische Gesellschaft ist verwundet, wenn auf Berliner Schulhöfen das Zeigen von Aufklebern wie Free Palestine oder das sichtbare Tragen von einschlängigen Kleidungsstücken wie Kufia verboten werden, auf Anweisung der Senatsverwaltung für Bildung. Auf diese Weise wird eine Stigmatisierung von Kindern und ihren Eltern mit palästinensischer oder arabisch-muslimischer Migrationsgeschichte hingenommen. Sie werden adressiert als für antisemitische Straftaten beziehungsweise für Antisemitismus besonders anfälliges Kollektiv. Die postmigrantische Gesellschaft ist verwundet, wenn die Androhung einer Rücknahme der deutschen Staatsangehörigkeit normalisiert wird. Mir scheint, dass vor unseren Augen eine erinnerungspolitische Pädagogik der Grausamkeit entsteht. Wenn Tränen ohne Trauer vergossen werden, wenn einer Kontextualisierung von Gewaltverhältnissen der Vorwurf gemacht wird, dass sie Gewaltereignisse relativiere und legitimiere. Eine institutionalisierte Kultur des Verdachts gegenüber dem unpassenden Affekt und Akzent des oder der anderen sprengt die zarte Naht jeder multidirektionaler Erinnerungspolitik unserer Einwanderungsgesellschaft. Sie separiert die Räume der Trauer, verunmöglicht es, den Schmerz des anderen zu begreifen, hierarchisiert die Opfer und trennt den Kampf gegen Antisemitismus von Kampf gegen Rassismus. Statt sie zu bekämpfen, stärkt sie die Feinde der postmigrantischen Gesellschaft. Ich heiße euch willkommen.